erspare ich uns. Wir sehen die sowieso nicht mehr richtig, aber überall auf den Zigarettenschachteln, da kommen uns diese Bilder entgegen. Und natürlich steckt hinter diesem Statement und hinter diesen abschreckenden Bildern, die wirklich Ekel erregen sollen, von irgendwelchen verfaulten Organen oder von krebsbefallenen Organen, natürlich steckt kein böser Wille und keine böse Absicht hinter dieser Kampagne. Ganz im Gegenteil, diese Texte und Bilder wollen eben schockieren und Ekel erregen, um Raucher mit den Spätfolgen ihrer Gewohnheit zu konfrontieren. Was Jesus in unserem heutigen Abschnitt aus dem Markus-Evangelium raushaut, ist schockierend. Jesus spricht eindringlich und mehrmals von der Hölle und um dem Ganzen die Krone aufzusetzen, empfiehlt er im Zweifelsfall Selbstverstümmelung, um den Qualen der Hölle zu entgehen, so zumindest der Wortlaut. Und wenn Jesus in diesem Abschnitt mit maximaler Härte und Schärfe vor dem Höllenfeuer warnt, dann tut er das natürlich in bester Absicht. Er warnt uns vor den Spätfolgen unseres Lebensstils, vor den Folgen unseres eigenen Lebensstils und unserer Gewohnheiten. Er will nicht, dass die Folgen unseres Handelns uns ungebremst treffen. Jesus redet erschütternd viel über Hölle und Verdammnis, mit unterschiedlichen Worten, über Gericht, über Heulen und Zähneklappern. Wenn man sich mal fragt, wer der Prediger ist, der hier am deutlichsten ist, von den neutestamentlichen Autoren, ist es Jesus. Und wir können diese unbequeme, unangenehme Stimme, diesen Ton, wir können den ausblenden, aber dann laufen wir Gefahr, wie der Landwirt zu enden, der ausgeraubt wurde, nachdem er seinen Wachhund erschossen hat, weil der ihn mit seinem Gekläffe so genervt hat. Wir können Stimmen in uns, die uns mahnen, die uns warnen, wir können auch die Stimme unseres Gewissens, wir können die sedieren, wir können die innerlich abknallen. Aber wir tun gut daran, und ich möchte darum werben, diese warnende Stimme Jesu zu hören. Ich lese aus Markus 9, Verse 42 bis 50. Wer aber einen von diesen Geringen, die an mich glauben, zu Fall bringt, der käme noch gut damit weg, wenn man ihn einen Mühlstein um den Hals legen und ihn damit ins Meer werfen würde. Und wenn es deine Hand ist, durch die du zu Fall kommst, dann hau sie ab. Es ist besser, du gehst verstümmelt ins Leben ein, als dass du beide Hände behältst und in die Hölle musst, wo ein nie erlöschendes Feuer brennt. Und wenn es dein Fuß ist, durch den du zu Fall kommst, dann hau ihn ab. Es ist besser, du gehst als Krüppel ins Leben ein, als dass du beide Füße behältst und in die Hölle geworfen wirst. Und wenn es dein Auge ist, durch das du zu Fall kommst, dann reiß es aus. Es ist besser, du gehst einäugig ins Reich Gottes ein, als dass du beide Augen behältst und in die Hölle geworfen wirst, wo die Qual nicht endet und das Feuer nicht erlischt. Jeder muss mit Feuer gesalzen werden. Salz ist etwas Gutes. Wenn jedoch das Salz seine Kraft verliert, womit soll man sie ihm wiedergeben? Habt Salz in euch und haltet Frieden untereinander. Lass uns beten. Herr, in deinem Wort in der Bibel finden wir diese Aussage, dass es wie ein zweischneidiges Schwert ist, dass es eine Schärfe hat und dass es Dinge trennen, sortieren kann. Herr, und ich bete für mich, für uns als Gemeinde, ich bete für jeden Einzelnen, der hier ist, dass wir das zulassen können, dass du auch mit der Schärfe deines Wortes an uns arbeitest. Und wir danken dir und wir vertrauen dir, du meinst es gut. Und auch da, wo es weh tut, Herr, bist du wie ein guter Arzt. Amen. Hau sie ab. Die Hände das Bein, reiß es aus, das Auge. Es gibt nicht wenige Menschen in der Kirchengeschichte, die haben genau das getan. Ein Prediger, mit dem ich vor einigen Jahren etwas enger zusammengearbeitet hat, der hat aus seinem eigenen Studium berichtet, aus seinem theologischen Seminar, dass eines Tages ein Notarztwagen da war und dass der gekommen war, um einen Kommilitonen zu holen, der versucht hat, sich ein Auge auszureißen. Und der vielleicht prominenteste Vertreter ist der Kirchenvater Origenes, nicht unumstritten, aber er hat sich selbst entmannt in jungen Jahren. Und es gibt weit mehr erschütternde Beispiele, wo Menschen sich selbst verletzt haben, sich selbst verstümmelt haben. Dennoch bin ich der Überzeugung, dass ein wörtliches Verständnis hier daneben geht und das Ziel und den Sinn verfehlt. Und das sage ich als jemand, der sonst eher für eine wirklich schlanke Hermeneutik ist. Ich habe bei Luther gelernt, dass die Bibel das klarste Buch ist unter der Sonne. Und das ist so ein Schatz der Reformation, dass das Bibelwort wieder zur Sprache buchstäblich gebracht wurde, dass es ihm Gehör verschafft wurde. Und Luther selbst war ein ganz starker Anwalt davon, dass die Bibel wirklich verständlich ist. An dieser Stelle glaube ich, dass es sich lohnt, genauer hinzuschauen und tiefer zu fragen, worum es hier eigentlich geht. Drei Hinweise dazu. Psalm 119, das bekannte Wort, dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Weg. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte. Hier haben wir einen Körperteil, einen Fuß. Und wenn hier gesagt wird, dass Gottes Wort, die Tora, das Alte Testament, die Propheten, dass sie ein Wort für den Fuß sind, dann heißt das nicht, dass sie eine OP-Lampe oder eine Lampe für den Fußpfleger für den Fuß sind. Es geht nicht um das Körperteil, sondern das zeigt der zweite Teil dieses Satzes, ein Licht auf meinem Wege. Es geht um das, was der Fuß tut. Er geht. Es geht um Schritte. Es geht um das Verhalten des Fußes. Und das ist etwas Typisches für das Hebräische, für das biblische Denken, dass die Körperteile immer in eins gesehen werden mit ihrer Funktion. Das können wir an ganz verschiedenen Stellen sehen. Wenn es um den Arm Gottes geht, dann geht es nicht um die körperliche Beschaffenheit Gottes, sondern es geht um das, was der Arm tut, dass der Arm etwas bewegen kann, dass der Arm Kraft ausübt. Also im biblischen Denken wird der Körperteil ganz eng zusammengesehen mit der Funktion. Erster Punkt. Zweiter Punkt, eine ganz ähnliche Stelle. Aus Kolosser 3, Vers 5. Ich bin der Überzeugung, Paulus hat vielleicht dieses Wort aus der Jesus-Überlieferung selbst im Ohr gehabt, als er das gesagt hat, geschrieben hat, was in Kolosser 3, Vers 5 steht. Auch sehr scharfe Worte. So tötet nun die Glieder, die auf Erden sind. Tötet die Glieder, die auf Erden sind. Ja, was wären denn die Glieder, die auf Erden sind? Ohren, Augen, Arme, Beine? Aber so geht der Vers nicht weiter. So töte nun die Glieder, die auf Erden sind, Unzucht, Unreinheit, schändliche Leidenschaft, böse Begierde und die Habsucht, die Götzendienst ist. Das heißt, Paulus hat vielleicht als erster Ausleger dieses Jesus-Worts, sehr wohl gehört und verstanden, dass es hier um ein Verhalten geht und eigentlich noch um etwas, was hinter unserem Verhalten steckt. Es geht um Gefühle, um Neigungen, um Tendenzen in uns, um Abgründe in uns. Eigentlich geht es um unser Herz. Und jetzt der dritte Hinweis, Markus 7, zwei Kapitel davor. Da spricht Jesus, woher das Böse kommt. Und es kommt nicht aus der Hand, es kommt nicht aus dem Auge, es kommt nicht aus dem Fuß, sondern es kommt aus dem Herzen. Also, eine Abtrennung eines Körperteils wäre viel zu oberflächlich. Man müsste schon, und damit sind wir bei einem interessanten biblischen Stichwort, über eine Herzoperation nachdenken, über saubere Schnitte an einen chirurgischen Eingriff an unserem Herzen. Was ist es, das uns zur Hölle reitet? Wovon sollen wir uns mit aller Schärfe trennen? Wir haben jetzt verstanden, es geht nicht um die Gliedmaßen, es geht eher um ein Verhalten, von dem wir uns radikal trennen sollen. Und es geht noch weiter um die Impulse in uns, um unser Herz, um unsere Neigung, unsere Gefühle, unsere blöden Entscheidungen, die dahinter stecken, hinter unserem Verhalten. Wovon spricht Jesus hier? Worauf richtet er seine Zieloptik ein. Ich weise euch auf dieses besondere Wort hin, zu Fall bringen. Du sollst den Geringen nicht zu Fall bringen. Einmal zu Fall bringen. Ein zweites Mal zu Fall bringen. Deine Hand kann dich zu Fall bringen. Und ein drittes Mal dein Fuß kann dich zu Fall bringen. Und schließlich dein Auge kann dich zu Fall bringen. Das ist kein Zufall, dass es viermal hier um dieses Wort zu Fall bringen geht. Schauen wir uns das erste Mal an. Es richtet sich gegen den Geringen. Jesus warnt mit einer nicht zu überbietenden Schärfe davor, Geringe zu Fall zu bringen. Geringe zu Fall bringen. Was meinen wir? Was meint Jesus damit? Worum geht es? Wir kommen, denke ich, dem Punkt, den Jesus hier machen will, auf die Spur, wenn wir zum Beispiel das Wort Geringschätzung schon einmal anvisieren. Geringschätzung. In diesem Kapitel vorher gab es ärgerliche Vorfälle für Jesus und für die Jüngergemeinschaft. Es gab eine missglückte Heilung. Die Jünger haben in Abwesenheit von Jesus, Johannes, Petrus und Jakobus, die waren auf dem Berg der Verklärung. Und im Tal der Bewährung haben die übrig gebliebenen Jünger eine frustrierende Erfahrung gemacht, dass sie einen schwer belasteten Jungen, dass sie ihm nicht helfen konnten, dass sie ihn nicht heilen konnten. Eine frustrierende Erfahrung. Dann ist ein Streit ausgebrochen unter den Jüngern. Wer ist der Wichtigste? Wer ist der Größte? Wer ist der Bedeutendste? Kommt mehrmals vor in den Evangelien. Eine Rivalität, ein Streit unter den Jüngern. Wer ist wichtiger? Schließlich, unmittelbar vor unserem Abschnitt, bevor Jesus das sagt, hat mein Namensvetter Johannes, der später in seinen Briefen und in seinem Evangelium so viel über die Liebe gesprochen hat, der hat es sich rausgenommen, einen fremden Wundertäter ins Rad zu greifen. Das wird vorher berichtet. Johannes hat einen Wundertäter beobachtet, der jemanden geheilt hat in der Kraft Gottes und im Namen Jesu. Und Johannes hat es ihm verboten, er hat es ihm untersagt. Und er kam vielleicht mit einem gewissen Stolz zu Jesus, da ist jemand, der hat in deinem Namen geheilt, ich habe es ihm verboten. Und Jesus pfeift ihn dann zurück und sagt, wer nicht gegen uns ist, ist für uns. Und wer in meinem Namen wirkt, der wird nicht so schnell etwas gegen uns haben. Also das sind so die ärgerlichen Vorfälle, die vorausgegangen sind. Und das spielt Geringschätzung eine Rolle. Das ist, finde ich, gut erkennbar. Die Jünger mit dem Frust über ihre eigene Unwirksamkeit halten es nicht aus, dass da jemand ist, der wirksamer ist als sie. Und sie wollen es ihm untersagen. Und dann ist da diese Rivalität. Und dieser Wunsch, vorne zu sein und der Erste zu sein, der hängt natürlich zusammen mit einer Hochschätzung der eigenen Person und infolgedessen mit einer Geringschätzung der anderen. Und hier wird Jesus so unerhört deutlich. Was genau heißt es, dieses zu Fall bringen? Er versucht es mit diesem Pfeil zu illustrieren. Na, zu Fall bringen heißt, einen Menschen körperlich von oben nach unten auf den Boden der Tatsachen zu befördern, jemanden auf die Bretter zu schicken. Das heißt es rein körperlich. Und ich glaube, dass es hilfreich ist, bei diesem Wort zu Fall bringen, zunächst einmal wirklich an dieses Körperliche zu denken. Jemand geht zu Boden. Und jetzt lass uns mal überlegen, bevor jemand einen anderen auf die Bretter schickt, und sofern es nicht um einen sportlichen Wettkampf und viele Millionen Preisgeld geht, dann steckt etwas dahinter natürlich. Es geht dem ein Impuls im Herzen voraus, diesem gewalttätigen Verhalten, jemanden zu Fall zu bringen. Dem geht etwas voraus. Und ich möchte das mal so beschreiben. Das, worum es hier geht, ist runtermachen. Runtermachen, zu Fall bringen, runtermachen, herabsetzen, klein machen, erniedrigen. Runtermachen, herabsetzen, klein machen, erniedrigen, geringschätzen, zurechtstutzen. Liebe Freunde, das Fadenkreuz ist justiert, die Messer sind gewetzt. wir sollen nicht unsere Gliedmaßen abtrennen. Das wäre bei weitem nicht radikal genug. Es geht um einen chirurgischen Eingriff an unseren Herzen, und zwar an dieser Stelle. Jesus hat nie nur geredet, er hat auch gehandelt. Und ich lade euch ein, jetzt mit mir ein stilles Gebet zu sprechen, indem ihr erlaubt, einen chirurgischen Eingriff an euren Herzen vorzunehmen. Lass uns einen Moment still sein. Und du kannst diese Stille nutzen. Wenn du merkst, das spricht mich an und ich habe da diese Impulse, dann lade ich dich jetzt schon ein, lade Jesus ein, nicht nur zu deinem Kopf zu reden, sondern zu deinem Herzen und an dir zu handeln. Wir sind einen Moment still. Denn das Wort Gottes ist lebendig und kräftig und schärfer als jedes zweischneidige Schwert und dringt durch, bis es scheidet Seele und Geist, auch Mark und Bein, und ist ein Richter der Gedanken und Sinne des Herzens. Amen. Ich möchte jetzt sehr persönlich werden. Wer sind die in deinen Augen Geringen? Wem gegenüber empfindest du Geringschätzung? Wen möchtest du, mal ganz ehrlich Hand aufs Herz, wen möchtest du erniedrigt sehen? Wen möchtest du zurechtgestutzt klein gemacht sehen? Fangen wir mal an, ich mache dir ein paar Vorschläge, ganz am äußersten Rand deines Horizonts. Vielleicht lauerst du ein wenig und würdest dich freuen, dass bei der nächsten Kongresswahl ein Donald Trump zurechtgestutzt wird. Vielleicht hast du dich ein bisschen gefreut, dass ein gewisser Horst Seehofer bei der Bayernwahl so ein bisschen zurechtgestutzt wurde. Vielleicht lauerst du einfach, weil du am anderen Ende des politischen Spektrums stehst, vielleicht lauerst du eher darauf, dass Angela Merkel mal zurechtgestutzt wird, dass sie klein gemacht wird durch ein Wahlergebnis. Rücken wir etwas näher in den Bereich deiner persönlichen Kontakte, deinem beruflichen Umgang. Wie ist es mit Vorgesetzten? Wie ist es mit deinem Schulleiter, mit deinem Konrektor? Wie ist es mit deinen Schülern? Wie ist es mit unaufmerksamen und rücksichtslosen Mitarbeitern? Es geht nicht darum, irgendein Verhalten schön zu reden. Es geht auch nicht darum, irgendwas runterzuschlucken. Aber ich würde dich gerne an diesen Punkt fühlen, wo so dieses Ressentiment sitzt. Und wo uns die Galle hochkommt und wo uns das Messer in der Hose aufgeht und wo wir so ein bisschen weiße Fingerknöchel kriegen, weil wir die Faust in der Tasche ballen. Sind es vielleicht die lieben Schwestern und Brüder, die dich ärgern? Die Pfingstler, die Evangelikalen mit ihrem Evangelikalium, die Liberalen, die Katholiken? Es geht nicht um Meinungsverschiedenheiten, dass wir das irgendwie alles zugleisen und alles toll oder schön reden. Es geht um dieses Mitarbeiter in der Gemeinde, die immer wieder irgendwas stehen lassen. Entschuldigung, an mir ist so ein kleiner Hausmeister Krause verloren gegangen. Kinder, die Flaschen stehen lassen. Sowas. Noch näher an deinem Horizont. Wie ist es mit deiner Familie, mit deinem Ehepartner? Wie ist es mit deinen Kindern? Es geht um diese Herzensenge, wo in deinem Herzen kein Platz mehr ist für einen anderen Menschen. Es geht auch um Ungeduld. Ungeduld, das kennen wir alle. Aber Ungeduld gegenüber einem Menschen heißt, wir dulden ihn nicht. Wir dulden ihn nicht mehr. Und da steckt eine gefährliche Schärfe drin. Die Tragik ist, je stärker deine Geringschätzung anderen gegenüber, desto stärker wirst du auch dich selbst niedermachen, herabsetzen, runtermachen. Du machst dir selbst die Hölle heiß. Das muss nicht Gott für dich besorgen. Du machst dir selbst die Hölle heiß und du machst auch dem anderen die Hölle heiß. Ist dir aufgefallen, dass Jesus nur einmal davon warnt, jemand anderen zu Fall zu bringen, diesen Geringen? Wer von euch einen Geringen zu Fall bringt? Einmal ist dieses zu Fall bringen auf einen anderen Menschen angewandt und dreimal auf etwas, was in dir selber stattfindet. Deine Hand, dich, du bist der Geringe, deine Hand ist das Starke in dir. Deine starke Seite, deine schwache Seite. Dein Fuß, dich, ein verhängnisvoller Impuls, Reiz, ein Abgrund in dir, der dich schadet. Kommen wir ein bisschen auf die Spur, warum Jesus hier so scharf ist. Weil er nicht zusehen kann, wie wir uns gegenseitig runtermachen und wie wir uns selbst runtermachen. Dein Auge, dich. Ihr merkt ein bisschen, ich habe ein bisschen Adrenalin, mehr Adrenalin als sonst. Und es hängt auch damit zusammen, dass ich im Moment persönlich sehr stark mit diesem Thema unterwegs bin. Mir ist vor ein paar Wochen mal aufgefallen, als ich schon wieder mein Handy gesucht habe, wie sehr ich mich selber runtermache. Und was da für ein Gespräch, was für ein Funk in meinem eigenen Kopf läuft. Ihr wisst ja, die Person, mit der wir am meisten reden, das sind wir selbst. Beim Autofahren, beim Busfahren, egal was du machst, wir haben alle mehr oder weniger so einen stillen Begleiter, der ständig das kommentiert, was wir machen. Und ich hatte so einen Moment von heiligem Erwachen. Ich glaube, es wirklich war ein heiliges Erwachen, weil ich gemerkt habe, es war irgendwie so das vierte Mal am Tag, dass ich meinen Schlüssel oder mein Handy verlegt hatte. Und ich habe gemerkt, da kommt eine Wut hoch, ein Zorn, dass es mich selber richtig erschüttert hat. Dass ich gedacht habe, oh, was ist da für ein Gewaltpotenzial? Und dann habe ich auch noch mit einem rechten Haken das Licht ausgemacht. Der Lichtschalter ist unbeschadet geblieben, aber mein Fingerknöchel, der war noch wund. Also ist jetzt nicht das Blut in blöden Strömen gefließen, aber ich war erschüttert über das, was da in mir hochkommt an Wut. Und ich habe dann die Entscheidung gefällt, ich muss mir das markieren, ich muss mir das einkreisen, ich will mich nicht davon bestimmen lassen, ich will so nicht unterwegs sein. Und ich habe mir dann eine stille Stunde genommen, irgendwann in den nächsten Tagen. Ich habe das mehrmals gemacht und habe einfach überlegt, wie geht es mir, warum geht es mir so und was reitet mich eigentlich, was treibt mich eigentlich gerade an? Und woher kommt diese fast wahnhafte Aggression in mir? Was ist das eigentlich? Und ich habe natürlich auch gebetet, Jesus gefragt, was ist da los? Warum habe ich diesen starken Drang, mich selber niederzumachen? Woher kommt das? Und mir ist dann etwas eingefallen, zwei Dinge sind mir eingefallen, die sind sehr schnell irgendwie so von meinem inneren Horizont da gewesen, zwei Szenen, wo ich ein Kind, einen kleinen Menschen runtergemacht habe, verbal runtergemacht habe. Einfach, weil der Kerl mich genervt hat. Ich weiß nicht, wir haben ja viele Lehrer unter uns, aber ich könnte die Wände hochgehen. Ne? Also Kinder haben so, ich nenne es mal Tentakeln, und die sind damit irgendwie immer in Bewegung. Ich halte das nicht aus. Ich weiß auch nicht. Ich komme damit nicht klar. Und ich bitte dann immer eindringlich, das sein zu lassen. Ich kann nicht unterrichten. Vielen Dank, dass ihr eure Hände stillhaltet. Wunderbar. Tut mir sehr gut. Ja, das sind solche Momente von Ungeduld gewesen, die mir in dieser stillen Stunde vor Augen gekommen sind, wo ich einen anderen, einen kleinen Menschen runtergemacht habe, zu Fall gebracht habe. Es ist so leicht, Kinder mit Worten im Ton oder mit Gesten runterzumachen, zurechtzustutzen. Text ist nicht alles. Man sagt, Kinder hören viel mehr Gestik und Ton. Es kann sein, dass der Text bei dir stimmt und lupenrein ist, aber dieser Ton, dieses Ressentiment, diese Ungeduld, diese Frequenz, die kommt an. Geringschätzung, jemanden oder sich selbst runtermachen, ist alles andere als harmlos. Jesus sagt in der Bergpredigt, ihr wisst, dass zu den Vorfahren gesagt worden ist, du sollst keinen Mord begehen. Wer einen Mord begeht, soll vor Gericht gestellt werden. Ich aber sage euch, jeder, der auf seinen Bruder zornig ist, gehört vor Gericht. Wer zu seinem Bruder sagt, du Dummkopf, der gehört vor den Hohen Rat. Und wer zu ihm sagt, du Idiot, der gehört ins Feuer der Hölle. Jesus verfolgt gerade hier die furchtbare Tat, ein Mord an einem anderen Menschen. Er führt ihn zurück, er verfolgt diese Tat ins Herz zurück. Und er sagt, Mord ist nichts anderes. Er fängt an damit, dass wir im Kopf auf jemanden zornig sind, jemanden nicht dulden, jemanden geringschätzen, jemandem Dummkopf sagen, jemandem Idiot sagen. Rauchen mag tödlich sein. Geringschätzung ist mörderisch und höllisch. Ich möchte noch einen Gedanken euch mitgeben zu diesem schlimmen Wort, das vor allen Dingen Ausleger nicht mal mit der Kneifzange anfangen wollen. Ich tue mich auch sehr schwer damit. Mir ist aufgefallen, ich habe mal ein Gesangbuch aus dem Jahr 1792 in der Hand gehabt, lutherisches Gesangbuch. Da gab es eine Rubrik von der Hölle, eine Liedrubrik von der Hölle. Da wurde in 12, 13, 14 Strophen werden da die Höllenqualen beschrieben. In der evangelisch-lutherischen Kirche, okay, 1792. Also nur zu sagen, wir haben da einen starken Verdrängungsprozess hinter uns. Wir schieben das gerne beiseite und es ist nur zu menschlich. Es ist genauso wie mit diesen Rauchwarnungen auf Zigarettenschachteln, die uns schockieren wollen. Wir mögen da nicht hinschauen. Aber es geht dabei um nichts anderes, als dass Gott uns, dass Jesus uns, dass das Wort Gottes uns vor den Folgen unseres Verhaltens und vor unseren Gewohnheiten, den Folgen unserer Gewohnheiten warnen will. In Jeremia 7,31 habe ich einen interessanten Vers gefunden. Da geht es nämlich darum, woher jede Höllenvorstellung kommt. Die Hölle, das Wort, das Jesus hier gebraucht, das ist Geenna, das kommt von einem ganz bestimmten Ort, nämlich von dem Tal Hinnom bei Jerusalem. Und in dem Tal Hinnom, da haben die Völker, die dort gesiedelt haben, die kanaanäischen Völker und später auch Könige Israels und Judas, ihre eigenen Kinder durchs Feuer gehen lassen. Sie haben sie dem Moloch, irgendeinem Götzen, geopfert. Eltern ihre Kinder für irgendeinen Götzen geopfert. Uns könnte jetzt sehr schnell der Gedanke kommen, oh wie schlimm, wie heidnisch, wie kann man nur. Wir machen das raffinierter, wir treiben ab. Ich lese einen Vers vor aus Jeremia 7,31. Auch haben sie die Kulthöhlen des Tophet, das ist so ein Götze, im Tal Hinnom gebaut, um ihre Söhne und ihre Töchter im Feuer zu verbrennen, was ich nie befohlen habe und was mir niemals in den Sinn gekommen ist. Lassen wir uns das mal auf der Zunge zergehen. Der allwissende Gott sagt, die eigenen Kinder durchs Feuer gehen lassen und opfern. Ich bin zwar allwissend, aber auf so einen Gedanken komme ich nicht. Ich habe das nicht befohlen und auf so einen Gedanken, das kommt mir nicht in den Sinn. Die Hölle war nicht Gottes Idee, es ist eine Erfindung der Menschen. Und Generation für Generation lassen wir Menschen unsere eigenen Kinder durch das Feuer von Geringschätzung und Herabsetzung gehen. Und diese kleinen Menschen werden damit groß und irgendwann mal fangen sie ganz selbstständig an, sich selber auszuschimpfen, wenn sie das Handy verlegen. Psychologen nennen das Introjekte. Diese scharfe, ablehnende Stimme, die irgendwann mal, wenn wir Eltern werden, in unserem eigenen Kopf ist und bei allen möglichen Situationen uns anfängt, uns die Hölle heiß zu machen. Und dann natürlich auch anderen die Hölle heiß zu machen. Jesus ist gekommen, diese verhängnisvolle Verkettung zwischen Generation, Elterngeneration, Kindern, von Generation zu durchschneiden, zu durchtrennen, um den Skalpell anzusetzen. Er war der letzte Sohn, der durch die schlimmste Hölle der Geringschätzung und Herabsetzung gegangen ist. Er kann den chirurgischen Eingriff an deinem Herzen vornehmen. Lass diesen Impuls der Geringschätzung und Herabsetzung, lass ihn von Jesus aus deinem Herzen schneiden. Ich habe es eben schon angedeutet aus meinem persönlichen Erleben, einfach ein paar konkrete Hinweise dazu. Eine Operation, die ist schnell vorbei. Eine Person, die mir sehr nahe steht, hatte letzte Woche 4 Weisheitszähne in einer halben Stunde entfernt bekommen. Genau, also so eine Operation kann relativ schnell gehen, aber bei diesen Herzensoperationen, das sind längere Prozesse. Und je nachdem, wie lange wir mit diesem Runtermachen, uns selber oder andere runtermachen, uns selber oder andere erniedrigen, wie lange wir damit unterwegs sind, desto mehr Wiederholung braucht es, um das sauber und nach aus unserem Herzen zu trennen. Ein paar konkrete Vorschläge, der saubere Schnitt. Umdrehen, das heißt nicht Buße tun, entscheide dich für einen radikalen Schnitt. Triff diese Entscheidung, ich will mich nicht von Groll, von Ärger, von Ressentiment reiten lassen. Ich will mich nicht, das soll nicht mein Aggregat sein, ich will mich nicht treiben lassen von dieser Wut, von diesem Zorn. Ich will mich davon nicht bestimmen lassen. Vielleicht brauchst du so einen Moment, wie ich ihn hatte, mit meinem wunden Fingerknöchel. Aber hilfreich ist schon mal die Entscheidung, so soll es nicht weitergehen. Ich will so nicht leben. Ich will nicht von Groll und Ärger gesteuert sein. Zweitens, wahrnehmen. Jetzt geht es nicht nur darum, es einfach runterzuschlucken, sondern ganz im Gegenteil, es geht sogar entscheidend darum, das erstmal da sein zu lassen, was sowieso da ist, und das anzuschauen im eigenen Herzen. Nimm dir Zeit für dich, diesen Reiz zur Geringschätzung und Herabsetzung in dir anzuschauen. Frage Jesus, wie das in dein Leben gekommen ist. Und vielleicht zeigt dir Gottes Geist Situationen, wo du schuldig geworden bist an anderen Menschen. Vielleicht. Ich weiß nicht, welchen Weg Gott mit dir geht. Annehmen. Das klingt jetzt ein bisschen widersprüchlich. Soll ich jetzt rausschneiden oder soll ich annehmen? Mein Punkt ist, geißel dich nicht. Geißel dich selber nicht, hör auf, dich selber runterzumachen für das, was in deinem Herzen los ist. Es hilft nichts, wenn du einfach nur dich selber runtermachst. Gott ist nicht schockiert über das, was in deinem Herzen los ist, obwohl du vielleicht schon 40 Jahre gläubig bist. Gott ist nicht erschüttert, er ist nicht schockiert. Ansehen, schau den Gekreuzigten an. Geh mal in eine schöne alte Kirche, vielleicht gotisch, wo ein richtig leidender Christus am Kreuz sehr plastisch dargestellt ist, und schau dir die Folgen von ungebremstem Zorn, von ungebremster Geringschätzung an. Lass dich konfrontieren und denk nicht darüber nach, wie schön, oder okay, ich habe jetzt das Stichwort gesagt, Gotik oder so. Denk darüber nach, diese Geringschätzung in meinem Herzen, diese Wut in meinem Herzen, sie führt genau dazu. Schließlich nur ein kleiner Tipp, ein kleiner Hinweis, geh weg. Geh dem, was dich ärgert, aus dem Weg. Wenn du merkst, es gibt Situationen, da baut sich immer mehr Wut in dir auf, immer mehr Aggression, immer mehr Wut, dann umschiffe das, ne? An der Stelle könnte es um unsere Beine gehen, um unsere Füße. Nicht, dass wir sie abnehmen, sondern dass wir anfangen, einen Bogen um bestimmte Situationen zu machen, die uns in eine Verfassung bringen, in die wir nicht sein wollen und die uns und andere gefährden. Ich bitte meine Mitmusiker nach vorne. Wir wollen jetzt wirklich auch in Erwartung, dass Gott anfängt, an uns zu wirken, von dem her, was wir gehört haben. Ich möchte euch zum Abschluss ein Bild zeigen, meine langjährigen Mithörer, die kannst du vielleicht nicht mehr sehen, es steht in meinem Büro. Aber ich liebe diese Darstellung, manche finden sie vielleicht etwas kitschig, ist nicht gerade Gotik. Aber dieses Bild drückt in besonderer Weise aus die Versöhnung, die uns geschenkt ist in Jesus, und dass selbst unser Zorn, unsere Wut, das Herabsetzen von anderen oder auch von uns selbst dass Gottes Liebe größer ist und dass sie uns umfängt. Und er will uns aus dieser Hölle herausholen. Der Hölle, die wir jetzt schon erleben oder anderen bereiten. Und der Hölle, die irgendwann auch als Konsequenz den Menschen droht, die diesen Weg zu Ende gehen in der Ewigkeit.